Ja, Vater im Himmel, danke, dass du uns Samuel Damaris geschenkt hast für die Bruck-Kapfenberg-Gemeinde, dass sie hier vor Ort wirken als Pastoren. Und danke mir jetzt auch, dass Samuel sich für die Predigt vorbereitet hat. Gib ihm jetzt die Worte, die du auch vorstellst, dass du ihn begleitest bei der Predigt, dass du ihn quasi segnest, dass auch unsere Ohren und Herzen geöffnet werden, dass wir das richtig aufnehmen, dass wir von deinem Wort das richtige Verständnis rausbekommen und dass das Wort, das wir hören, in unserem Leben auch Früchte trägt. Amen.
Amen.
Ja, danke Thomas, du hast ja schon den Auftakt gelegt, du hast dich mit dem Römerbrief beschäftigt. Genau Dienstag waren wir zusammen und haben Römer 7 nochmal richtig durchgekaut in der Bibelstunde. Und ich habe mir diese Frage, wir hatten sie ja auch kurz am Telefon besprochen, aber ich habe mir diese Frage auch gestellt und möchte euch auch so ein paar Selbstreflexionsfragen stellen. Wer von euch, um mal negativ zu beginnen, lässt sich gerne herumkommandieren? So, ja. Jetzt mach das, hast du noch nicht fertig, mach das und da ist auch noch was und da hinten und so geht das nicht und du musst das anders machen. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der das mag. Vielleicht gibt es hier wen, dann könnt ihr euch nachher bei mir melden. Ja, dann gibt es aber auch angenehmere oder nicht ganz so negative Stufen. Wer lässt sich gerne anleiten? Auch das ist nicht ganz einfach. Eigentlich wissen wir, dass wir alle irgendwie im Leben Anleitung brauchen. Ja, also ich habe ja Tischler gelernt und mir war sonnenklar, dass ich ganz viel Anleitung brauche. Ja, 3 Lehrjahre und so einer der Lieblingssprüche des Meisters war, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Also nicht ich war der Herr, der da regieren kann, der was zu bestimmen hat, sondern ich war der Lehrling, genau. Am Tag 2 oder 3, weiß ich noch, der Geselle sagt, wir waren 2 Lehrlinge und dann wurde festgestellt, welcher der Jüngere war, das war ich. Und dann sagt er, ja, wir haben hier eine Regel in der Tischlerei, der Jüngere ist immer schuld. Wir brauchen hier immer Schuldige, geht viel schief und dann ist das der Job, bis das ein Jüngerer kommt. Da sage ich, danke, hier bin ich ja offensichtlich genau richtig. Ja. Also wir sind so als Menschen, dass wir das nicht so gerne haben, aber wir brauchen es. Ja, Thomas hat das Beispiel schon gebracht und wir gehen auch noch tiefer da hinein. Und ihr seht schon, ich habe an der Überschrift ein bisschen rumgebastelt und ihr merkt das während der Predigt auch, die ändert sich ab und zu. Zuerst hieß die, zuerst weiß ich gar nicht mehr, aber gestern noch hieß sie durchgehend, Gottes Geist regiert Gottes Kinder. Aber das ist einmal vom Wort her nicht so angenehm, aber vor allem entspricht es auch nicht dem Bibeltext. Wenn es dem Bibeltext entsprechen würde, hätte ich es dort gelassen. Angenehm hin oder her. Also nicht unser Empfinden bestimmt, was wir hier predigen, sondern der Text gibt er das her, entspricht das, was ich sage, dem Bibeltext. Ein kurzer Rückblick. Ja, Kapitel 7 können wir jetzt nicht mehr ganz aufdröseln, aber es ist ja immer wichtig, auf welchem Hintergrund male ich ein Bild, ja? Also, es gibt ja eintönige Bilder, so grau in grau. Ja. Oder man malt eben schwarz-weiß oder gelb-blau oder so richtigen Kontrast. Und das hier ist auch so ein Kontrast. Römer 7, da ist so, sag ich mal, der Punkt, den Paulus da in Vers 24 ziemlich zum Schluss sagt, ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich von diesem todbringenden Leichnam errettet, da steht, im Originaltext steht da Todesleib. Und deshalb habe ich da mal Leichnam reingeschrieben, weil das klingt so, als wenn Paulus entweder eine Leiche mit sich rumschleppt oder er empfindet sich selbst so. dass er dem Tod verfallen ist. Und er sucht jemand, der ihn davon rettet. Weil, und das ist der Hintergrund dafür, weil er hat den Maßstab, nämlich des Gesetzes, und den kannte er gut als Pharisäer, er war darin unterrichtet, den hat er nochmal gründlich angeschaut und den Maßstab schafft er nicht. Das ist so wie beim Hochsprung. Ja? Weiß nicht, wer von euch gerne Hochsprung gemacht hat in der Schule, vielleicht ich nicht, ich war schlecht darin. Ich habe das nicht, das war Murks. Ja? Aber der Maßstab ist dann 2,64 Meter. Ja? Da müsst ihr drüber, ohne Stab. Da ist Vollkommenheit, sage ich mal, nur als Beispiel. Ja? Niemand schafft das. Also eigentlich ist der Latte noch viel höher. Ja? Vollkommenheit. Niemand schafft das. Und damit hat Paulus sich abgemüht in dem ganzen Kapitel, um zu zeigen, er selbst, ja, ich selber bin völlig unfähig, gottgefällig zu leben. Ich kann mal was Gutes tun, aber mal was Gutes tun ist nicht gottgefällig, ist nicht Gottes Wesen. Ich bin unfähig dazu. In mir selbst bin ich viel schlechter, als ich jemals gedacht habe, so hat es mal jemand formuliert. Der Satz zwickt uns, weil wir eigentlich denken, wir wären gut. Aber Paulus bleibt nicht bei dieser Frage stehen, sondern er sagt, doch, es gibt jemand. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist der Auftakt zum Kapitel 8. Und jetzt, deshalb ist auch... Ich wollte auch erst einen schwarzen Hintergrund und weiße Farbe, aber ich habe gedacht, zu dem Thema passt das nicht. Es braucht viel Helligkeit und wir brauchen den Kontrast, damit wir es leben können, lesen können, ja, und dann auch leben können. Und dann geht er gleich mal so richtig in die Vollen, der liebe Paulus. Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt eine Lösung für das Problem. Es gibt eine Lösung, in den Himmel zu kommen. Es gibt eine Lösung dafür, dem Verdammungsurteil zu entkommen. Bei euch in den Bibeln steht wahrscheinlich entweder Verdammnis oder Verurteilung. Ja, das Wort heißt beides und deswegen dieses Wort. Es geht darum, wenn da Verurteilung steht, ja, dann fragt man sich, okay, wozu bin ich denn verurteilt? Ja. 500 Euro, gut, das kann ich zahlen. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, um Verdammnis, um getrennt sein von Gott. Und jetzt macht er nochmal einen kurzen Rückblick, der Paulus. Denn das Gesetz des Geistes, oder nein, er macht den Auftakt, das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus Leben schenkt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt ja eine Menge Gesetze in dieser Welt, auch physikalische Gesetze, zum Beispiel das schöne Gesetz der Schwerkraft oder der Gravitation. Ja, irgendwie, wohin wird dieser Stift fallen, wenn ich ihn loslasse? Nach oben, Daniela? Eins, zwei. Er fällt nach unten. Tatsächlich, wer hätte das gedacht? Vielleicht ist er einfach zu schwer und wir müssen was Leichteres nehmen. USB-Stick. Auch fällt auch nach unten. Es ist ein Gesetz der Schwerkraft. Das Papier, das ist schön leicht. Bleibt das oben? Es fällt auch nach unten. Wir brauchen ein anderes Gesetz. Was wäre ein entsprechendes Gesetz, was uns helfen würde, damit nicht alles nach unten fällt? Hat irgendjemand eine Idee?
Das Gesetz der Schwerelosigkeit.
Der Schwerelosigkeit. Ist das ein Gesetz? Hier ist das kein Gesetz, soweit ich mich auf dieser Erde auskenne. Ja. Es wird ja viel Geld dafür ausgegeben, um so ein paar Sekunden oder Minuten, gerade so in diesem Bogen oben, weit genug weg. Ja, ja es gibt, genau. Das ist jetzt der Jungfernflug. Ich bin gespannt. Ja. Also er muss noch optimiert werden. Ja? Die Nase ist zu schwer. Aber es gibt ein anderes Gesetz, nämlich von Auftrieb, was das Gesetz der Erdanziehung überwinden kann. Und genau das haben wir hier auch. Wir brauchen ein Gesetz, was das Gesetz der Sünde, die alle Menschen betrifft, was das überwindet, was stärker ist. Und wir wissen bei den großen Flugzeugen, ja, Aerodynamik, Auftrieb und genügend Schub. Ja. Und ich denke, das passt gut zum Heiligen Geist. Ja. Genügend Schub, der Heilige Geist wird nie kraftlos, da ist genügend Schub und er kann auch Veränderungen schaffen. Er weht, wo er will und er kann durchstarten. Also das, ja. Wir brauchen dieses andere Gesetz und davon schreibt Paulus hier. Denn das Gesetz des Geistes, das hat er im ganzen siebten Kapitel nicht erwähnt. In all dem Ringen kam der Geist Gottes nicht vor. Aber jetzt sagt er, es gibt ja was anderes. Es gibt nicht nur mich als Mensch, der ich versage, der ich nicht vollkommen sein kann, sondern es gibt den Geist Gottes und der muss es schaffen. Der muss her. Nämlich das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus, nicht getrennt von ihm, ja, die Dreieinigkeit wird nicht aufgelöst, sondern die bleibt komplett, das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus Leben schenkt, in ihm, in Jesus, dem Retter, hat er dich befreit von dem Gesetz der Sünde. Auch interessant, wenn man das studiert, das ganze siebte Kapitel schreibt Paulus immer in der Ich-Form. Ich, elender Mensch, wir haben es vorher gesehen. Ich habe versagt, ich schaffe es nicht, ich will das Gute und kann es nicht. Ich, ja. Und jetzt schreibt er, er hat dich befreit. Er wechselt da. Er hat vorher sich selber als Exemplar genommen, damit jeder Mensch versteht, er ist gemeint. Wenn Paulus es nicht geschafft hat, also ich kann mich nicht mit ihm messen. Ja. Jeder ist da gemeint. Und jetzt wechselt er auf dich, aber auch das Dich ist allgemein für die in Christus Jesus sind, wie es im ersten Vers heißt. Denn das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Des Mose ist hier eingefügt. Das ist im Kapitel 7 und auch noch im Kapitel 8 ein bisschen schwierig. Paulus verwendet immer Gesetz, Gesetz, Gesetz. Aber es gibt vier Dinge, die es beschreibt. Ab und zu ist es mit dem Zusatz, wie hier zum Beispiel, das Gesetz des Geistes. Da ist klar, das ist nicht das Gesetz des Mose. Am Dienstag haben wir herausgefunden, dass es an einigen Stellen auch eine Gesetzmäßigkeit meint oder ein Prinzip. Ja. Und hier geht es, deshalb hat der Übersetzer das hier in der neuen evangelistischen Übersetzung eingefügt, das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Und wenn wir das lesen, 2. Mose 20 sind ja die 10 Gebote und in 2. Mose 19, da wird Mose auf den Berg geschickt und Gott redet schon mal mit Mose und er soll ihnen das sagen und das ist doch schon mal die Vorrede. Ja, und dann sagt Mose, 2. Mose 19, Vers 5, wenn ihr nun auf mich hört, also im Auftrag Gottes und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk, das sollst du den Israeliten sagen. Da ging Mose zurück und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen vor, was Jahwe, der Herr, ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk war sich einig. Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Und ich behaupte, daran sind sie gescheitert. Wir wollen, ja. Ich habe auch schon viel gewollt in meinem Leben. Also, ja, vieles ist gelungen, aber vieles ist auch nicht gelungen. Wir wollen alles tun. Was grinst du so, Damaris? Danke. Ja. Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Und wenn das alles ist, Gott stellt ein Gesetz auf und wir wollen das, dann wird es nicht gelingen. Das ist das Gesetz, das Prinzip des Gesetzes Mose. Es war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur, weil wir uns nicht regieren lassen, weil wir unvollkommen sind, weil wir schwach sind und weil wir Sünde in uns haben. Auflehnung Gott, gegen Gott. Ja. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie wir Menschen sie haben, die im Widerspruch zu Gott leben. Und das ist ganz fein formuliert hier. Er kam in der gleichen Gestalt wie wir, aber nicht in der gleichen Art, nämlich nicht sündig. Keiner konnte ihn unterscheiden von seinen Klassenkollegen. Alle sahen da, ja, so gut, das ist Jesus von Nazareth. Und deswegen hatten ja auch viele Mitmenschen so Probleme mit ihm, weil sie seine Göttlichkeit nicht erkannten. Johannesevangelium, ständig geht es darum, ja, ich bin vom Vater gesandt. Wollen wir nicht. Ja? Du bist doch, dich kennen wir doch. In der gleichen Gestalt. Ja. Aber Jesus war gesandt, ja, von Gott und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess, am Kreuz auf Golgatha. Das ist Kurzbeschreibung vom Evangelium. Wir können nicht auf jedes Detail eingehen. Eigentlich müsste man Römer 8 einen Vers pro Predigt haben. So dicht ist das. Würde vielleicht ein bisschen, naja, knappes Jahr würden wir brauchen. Ja? 39 Verse. Aber es ist so dicht, aber es ist gigantisch. Mich hat es enorm erfreut. Ja? Denn das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Ja, Vers 3. Ich habe dann nochmal obenhin kopiert, weil der Vers 4 unmittelbar damit zusammenhängt. Mit diesem Neuen, was Jesus geschaffen hat, damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes, also das ganze Gesetz des Mose, kann in uns erfüllt werden, weil Jesus etwas Neues geschaffen hat. Weil er diesem Gesetz der Sünde den Prozess gemacht hat. Weil er sie getragen hat am Kreuz auf Golgatha, weil er dafür bezahlt hat. Und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Das ist neu. Jeder, der sein Sündenpaket bei Jesus am Kreuz abgibt und sagt, ich nehme deine Stellvertretung an, ist ja nicht nur seine Sünde los, sondern er bekommt auch den Geist Gottes, damit er fliegen kann. Also, ja, wie der Flieger, das neue Gesetz. Mehr Schub, ständige Vergebung, ja, und Freiheit, es selber befreit von dem Druck, es selber schaffen zu müssen. Denn das können wir nicht. Ja, das ist ja genau das ist, als wenn du deinem Hund beibringen willst, fliegen zu können. Das wird nicht gelingen. Das, ja, dafür ist er nicht geschaffen. Mit dem Schmetterling ist das viel einfacher. Der kann das nämlich schon. Ja. Und hier gibt es eben etwas völlig Neues. Wir bekommen den Geist Gottes, den können wir selber nicht produzieren, den gibt es als Geschenk. Denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Das kennen wir nur allzu gut. Ja. Das, was ich will, entdeckt man sehr schnell. Dass ich auch nicht zu kurz komme, das ist ja eine ganz wichtige Sache in dieser Welt, ja. Dass ich genügend habe und genügend beachtet werde und dass es mir gut geht und dass ich auch groß rauskomme und all das. Also das, was das ich will, meine alte Natur, das ist in uns allen drin, in jedem Menschen. Unterschiedlich äußert sich das, aber grundsätzlich hat das jeder. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Und wenn wir das Neue Testament, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, und das hat Paulus ja auch schon ausgeführt im Römerbrief und auch sonst wo, Galaterbrief ist ein schönes Beispiel für, Geist und Fleisch sind nicht in einer guten Harmonie, sondern es ist ein Kampf. Ja, die reiben sich viel mehr. Und um das Beispiel von dir, Thomas, aufzugreifen, wenn jetzt der Heilige Geist der Beifahrer ist, der eigentlich der Co-Pilot, Das klingt für uns so, als wenn der auch mal was sagt, aber im wirklichen Rallye-Leben ist das ja so, der liest unentwegt eine Seite nach der anderen, liest er vor, was der Fahrer zu tun hat. Ja. Und wenn die beiden sich nicht verstehen, der Fahrer und dieser Co-Pilot, werden die niemals ein Rennen gewinnen. Die werden gar nicht ans Ziel kommen. Oder sie schleichen ganz langsam um ihre Kurve. Das geht nicht. Die müssen in einer guten Harmonie miteinander agieren. Und der Fahrer muss sich komplett auf den Co-Pilot verlassen. Wenn der sagt, die nächste Kurve ist mit 160 zu nehmen, du siehst nichts und kurz danach ist links steil und dann nochmal drauf und dann wieder links und wieder rechts und dann muss er es machen, ob er was sieht oder nicht. So, ja, funktioniert das. Und das ist spannend im Leben, weil der Heilige Geist sieht weiter als wir. Aber wir schwitzen am Lenkrad. Ja? Und das ist manchmal so. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Und da wissen wir, zum Glück wissen wir auch, durchs Lesen im Wort Gottes und miteinander darüber nachzudenken, wissen wir eine Menge, was der Geist Gottes will. Freitagabend haben wir in der Jugend, ein paar sind ja hier, anderthalb Verse festgestellt, was will der Geist? Erinnert sich irgendjemand? Was will er in uns bewirken?
Dass wir Jesus ähnlicher werden.
Ja, genau, das will er, auf jeden Fall. Und wir haben da einen Vers aus Galater 5 dazu genommen. Ja? Ist das jemand eingefallen vielleicht gerade? Genau, die Frucht des Geistes. Wir werden nachher das noch einblenden. Ja? Die Frucht des Geistes, das ist letztlich eine Kurzbeschreibung vom Wesen von Jesus. Ja. Und Paulus fasst das hier nochmal zusammen. Was die menschliche Natur will, bringt letztlich den Tod. Denn sie will, dass mein Ich, der Samuel, der Alte, dass der hoch auf dem Thron sitzt. Ja? Und das ist aber nicht gut. Auf diesem Thron sitzt nämlich Gott oder Jesus. Und ich sollte unter dem Thron sein. Dann ist es besser. Die menschliche Natur will irgendwie immer, dass es mir, ja, dass ich groß rauskomme. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber, denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Das müssen wir auch wahrnehmen. Ja. Wenn wir jetzt einfach rausgehen und jemand sagen, hier, ja, 10 Gebote, 5 Bücher Mose, das musst du leben. Das kann niemand. Ja. Und das jüdische Volk, die hätten das eigentlich wissen können, denn die hatten ja auch das System der Vergebung. Ja, aber irgendwie haben die Pharisäer sich so darein vernarrt, dieses Gesetz zu halten, und Paulus war ja ein Pharisäer, dass sie darin versunken sind. Ja. Es kann das gar nicht. Das ist dem Paulus durch die Begegnung mit Jesus aufgegangen. Es ist unmöglich. Luther hat ja damit auch gekämpft. Ja. Und er hat das dann mal so skizziert, selbst wenn ich an einem Vormittag eine super gute Tat tue und anderen helfe und diene und mich aufopfere, ja, dann gehe ich zum Mittagessen und denke, gut bin ich. Ja? Und dann war ich nicht vollkommen. Und auch der Vormittag war es nicht. Und wenn ich dann noch denke, meine anderen Mönche, meine Mitfreunde hier, die hätten das nicht geschafft. Na, super. Ja, genau das ist es. Ja, es ist immer irgendwo, kurzzeitig mag das gut gehen, aber es ist immer irgendwo Unvollkommenheit, ja, weil wir das in uns drin haben. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Und hier geht es um absolutes Gefallen. Ja. Damit ringt Paulus. Er kann das nicht. Gott wird nicht sagen, boah, du bist so gut, dich hätte ich gern bei mir im Himmel. Nein, er sagt, ich habe dich so lieb, dich hätte ich gern bei mir im Himmel. Das sagt er. Weil so gut, ja, Jesus sagt, niemand ist gut, außer Gott. Und er muss es wissen. Wir müssen weiter. Jetzt kommt nämlich die Wende. Ja? Jetzt hat Paulus gerade skizziert, was nicht geht. Ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur. Habt ihr übrigens die Änderung in der Überschrift gemerkt? Ja? Jetzt ist das regiert da. Vorher hat man noch leitet, jetzt ist regiert, weil, sondern ihr steht unter der Herrschaft, hier geht es in diesem Vers um Herrschaft, denn wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er auch nicht zu ihm. Ja, das ist auch wieder schwarz-weiß, Thomas sagt binär, also digital, 0 oder 1, an oder aus, da gibt es nichts dazwischen. In vielen Sachen des Lebens gibt es Graubereich, aber hier nicht. Wer Christi Geist hat, gehört zu ihm, da lebt Jesus drin. Wer ihn nicht hat, nicht. Punkt. Jetzt wieder Änderung, Gottes Geist erfüllt Gottes Kinder, Vers 10. Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar den Tod verfallen aufgrund der Sünde, und das zeigt sich darin, dass alle Menschen irgendwann am Friedhof landen, ja, alle Körper, aber der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der geschenkten Gerechtigkeit. Das ist, ja, da zeigt Paulus, wir haben eben nicht mehr nur eine Natur, sondern wir haben zwei, wir sind Erdenbürger und wir sind Himmelsbürger, wenn wir diesen Jesus von Nazareth aufgenommen haben. Und dann haben wir zwei und damit ringt er ja die ganze Zeit. Wenn der Geist uns erfüllt, dann haben wir Leben, weil uns diese Gerechtigkeit geschenkt wurde. Römer 5 hat das ja schon ausführlich drüber geredet. Wenn nun der Geist, wieder neue Überschrift, Gottes Geist bewohnt Gottes Kinder. Er erfüllt sie, er bewohnt sie. Wenn nun der Geist, von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch eure sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Jetzt blickt Paulus einmal gerade von diesem Leben hier weg und über den Tod hinaus, wenn dann es Richtung Vollendung geht, nach dem irdischen Sterben, gibt es neue Körper. Die werden Jesus ähnlich sein. Viel mehr wissen wir nicht darüber. Wir wissen nur, dass er irdisches Essen essen konnte und gleichzeitig da sein konnte und wieder weg. Ja. Er entschwand vor ihren Augen, er war da, sie waren völlig überrascht. Sie hatten doch die Türen zugeschlossen. Ja, wir kennen die Geschichte vom Ostersonntag. Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, meine Geschwister, als müssten wir uns davon bestimmen lassen. Ja, das ist eben weil wir bewohnt sind vom Heiligen Geist, kann er uns lenken, leiten, regieren, all das. Gottes Geist lenkt Gottes Kinder. Wenn nun der Geist, von dem in euch wohnt, Vers 11 und 12 hatten wir schon, lenkt kommt in Vers 14, denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Ja. Das ist das, wir sind eben nicht passive Beifahrer, sondern wir sind hier ist genau die Stelle, ich habe sie unterstrichen, sind wir gefordert, das, was wir lesen, das, was wir von Gott hören, wahrnehmen, zur Umsetzung zu bringen. Und wenn er sagt, wir sollen die Lüge ablegen, dann geschieht das nicht automatisch, sondern das ist das eine Aufforderung an uns. Wir verstehen die und wir üben das ein. Und manchen fällt das vielleicht leicht und andere müssen irgendwie trainieren, dass das nicht geschieht. Weil Jakobus schreibt ja schon, die Zunge, das ist ein Ding, was ganz schwer zu zähmen ist. Ja, es ist leichter, ein Pferd zu zähmen, als die eigene Zunge. Denn die, die vom Geist Gottes gelenkt werden, sind Gottes Kinder. Luther übersetzt, welche der Geist Gottes treibt. Ja. Das sind wirklich interessant. Hier, gerade im Römer 8, sind viele verschiedene Verse, was der Geist Gottes mit uns macht. Wir kommen Richtung Zielgerade. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Jetzt ist die Überschrift eigentlich erst komplett. Ja? Der Geist Gottes, weil jetzt ganz viel, was er mit uns macht, er macht uns zu Kindern Gottes. Den Geist, durch den wir rufen Abba oder Papa, Vater oder Vati. Ja, die liebevollste Anrede zu dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Wir haben uns schon daran gewöhnt, aber es ist fantastisch. Es ist wunderbar. Und wenn wir in andere Kulturen hineinschauen, die noch geprägt sind von anderen Religionen, gerade im südostasiatischen Raum, wo sehr viele Geisterkulte sind, oder wir haben es bei der Gemeindefreizeit gesehen, einen Film, ein Hindu, er sagt, er hatte 300 Götter. Und als es im Leben drauf ankam, hat keiner geholfen. Und dann hat er sich an Jesus gewandt und es gab eine Veränderung in seinem Leben. Er konnte rufen, aber lieber Vater, wir können mit unserem, ja, mit all das, dem, was uns bewegt, können wir das rufen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Das bezeichnen wir mit dem Begriff Heilsgewissheit. Wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Und wir wissen, Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben ist eine feine Sache. Vor allem, wenn der Vater richtig reich ist. Schulden erbt man nicht gern. Aber da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja, richtig gut erben, das hat was. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Die jetzt mit ihm leiden, da sind wir nicht so dabei wie viele Geschwister auf dieser Welt, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Aber Paulus wusste bei Leiden ja, wovon er redet. Ja, in 1. Korinther 11 gibt es eine Liste, Schiffbruch, gesteinigt, ja, Peitschenhiebe, Stockschläge, was er alles. Ja. Mit dieser Liste kann ich an keinem Punkt irgendwie mithalten. Bin ich auch dankbar, muss ich sagen. Also so masochistisch, dass ich das jetzt verlage, bin ich auch nicht. Ja. Jetzt haben wir einen kleinen Lückentext, auch wenn schon Ferien sind. Welche Begriffe waren in der Überschrift vorhanden? Leitet, regiert, bewohnt, lenkt, erfüllt, beschenkt. Ihr seid großartig. Ihr seid noch richtig aufnahmefähig. Das erfreut mich. Wer bewohnt, leitet, beschenkt, erfüllt, regiert und lenkt dein Leben? Das musst du für dich beantworten. Und natürlich, nach dieser Predigt, es ist die tiefe Hoffnung, dass das der Heilige Geist ist. Wenn es Gottes Geist ist, bist du Gottes Kind. Sonst nicht. Das ist eben auch die Wahrheit. Ja. Das ist in unserer Sprache, unserer Kultur einer der großen Irrtümer. Alle Menschen sind Gottes Kinder. Das höre ich immer wieder. Und das wird ja auch gesungen im Schlagerzeug und so. Ach, da kraust es einen, weil es nicht wahr ist. Ja, hier haben wir es gerade gelesen, in dem ewig gültigen Gotteswort, es ist nicht wahr. Ja. Manfred Siebald singt, welcher saure Apfel wird süß, dadurch, dass jeder in ihn beißt? Natürlich keiner. Ja, das ist die Antwort. Und so ist das auch hier, auch wenn das 100.000 Mal wiederholt wird, das Lied oder der Gedanke, es ist nicht wahr. Gottes Geist ist untrennbar mit Gottes Wort verwoben. Und Herbert hat es vorher schon gesagt, vierter Punkt und letzter Punkt, Gottes Geist macht Gottes Kinder, Gottes Sohn immer ähnlicher. Das ist seine Kernaufgabe, Jesus zu verherrlichen und uns in das Bild seines Sohnes hineinzubringen. Da kommt im, ja, in Römer 8 noch mehr dazu. Drei Dinge. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon seid. Ich bin es noch nicht, habe ich heute Morgen festgestellt. Also wieder mal festgestellt. Die untere Schublade unserer Spülmaschine klemmte. Und da war es, hat gesagt, willst du darüber gleich predigen? Nach meinem Wutausbruch über das Ding? Also kleiner Wutausbruch, war keine Viertelstunde, so viel Zeit hatte ich dafür nicht. Ja, aber ja. Sanftmütig und von Herzen demütig. Ich will das noch werden, bin unterwegs, aber noch nicht da. Aber das ist, ja, waren wir heute Morgen wieder im Spiegel, gerade so passend, auch kurz vor der Predigt. Ja, man ist schon gedanklich, war ich schon da drin, aber bam. Ja. Wir üben weiter. Ja, Jesus, dann sagte er nochmal zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, das konnte ich dann gut brauchen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Das, ja, dieses, eben, wir werden ihm ähnlicher. Er ist gesandt, wir sind gesandt. Er hat gesagt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, wir wollen natürlich auch selber alles leben, was er uns befohlen hat. Und hier haben wir dann die schon erwähnte Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, da ist sie schon wieder, und Selbstbeherrschung auch noch. Ja. Diese neunfache Frucht haben wir schon oft hier zitiert, könnte man über den Sommer auswendig lernen und leben. Ja, das habe ich vor, weil Gottes Geist lenkt Gottes Kinder genau in diese Richtung. Und wir üben weiter. Und das, was ich jetzt hier nicht stehen habe, Gott sei Dank gibt es Vergebung für meine Aktion mit der Schublade von unserem Geschirrspüler und ja. Das Ziel ist nicht, dass wir uns hocharbeiten auf 2,62 Meter, sondern das Ziel ist, dass wir zum Kreuz kommen und uns immer wieder beschenken lassen und auch reinigen lassen. Amen.